weil Scham und Schuld bedeutet einfach, ich muss sterben, wenn ich ein Kind bin. Also die Kinder anzuschreien, Gewalt anzuwenden, zu drohen. Wenn du nicht deine Traumata auf die Reihe kriegst, wenn du deine Geschichte nicht auf Reihe kriegst, deinen Rucksack nicht leerst und deinen Keller aufräumst, wird sich das eins zu eins auf deine Kinder übertragen.
Mädchen, Mutter, Matriarchin. Hier bringe ich Spiritualität, Wissenschaft und den täglichen Wahnsinn zusammen. Und ich nenne das Ganze spirituelles Biohacking. Damit du als Frau in deine volle Power kommst und Lebendigkeit, Liebe und Leichtigkeit deinen Alltag bestimmen. Mein Name ist Caroline Limburg. Ich bin Ex-Pilotin, Buchautorin und Yogini mit eigener Online-Akademie für spirituelles Biohacking durch Atem, Yoga und Meditation. In dieser Folge dreht sich alles um die emotionale Intensität und Achterbahnfahrt, die viele Frauen jeden Tag erleben. Lehn dich zurück, schnapp dir deinen Tee und lass dich inspirieren. Schön, dass du da bist. Und let's start the show. Meine Besucherin, mein Gast heute, ich möchte sie gerne als allererstes einmal vorstellen, denn sie kennt die höchsten Höhen und die tiefsten Abgründe der emotionalen Innenwelt einer Frau aus allererster Hand. Sie hat einen der buntesten Lebensläufe, den man sich nur vorstellen kann. Und sie beweist mit ihrer Power und Vielseitigkeit jeden Tag, dass das, was andere Wahnsinn nennen würden, für verdammt viele von uns der ganz normale Alltag ist. Sie ist Pädagogin, Wutexpertin und Mama mit ganz viel Motion. Herzlich willkommen, Julia Kwasniewski.
Hallo Caroline.
Julia, du hast mir erzählt, dass du einen Lama-Führerschein hast. Ich so, was bitte? Was hast du, einen Lama-Führerschein? Crazy, was ist das und wie bist du dazu gekommen? Erzähl mal.
Dass du jetzt gleich mit dem anfängst.
Ja, klar.
Ich habe in der stationären Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet. Über 12 Jahre. Und ganz am Anfang von meiner Ausbildung, da habe ich parallel im Kinderheim praktisch gearbeitet. Und in deren Leitkonzept war eben tiergestützte Pädagogik drin. Und die haben auf dem Gelände, auf dem Areal, wo die Kinder und Jugendlichen gewohnt haben, Lamas, Alpakas, Ziegen und Schafe gehabt. Und als Sozialpädagogin, wenn du dort gearbeitet hast, bist halt auch mit den Kindern zu den Tieren gegangen. Und hast die halt auch verpflegen müssen dürfen. Und im Zuge dessen habe ich dann einen Lama- und Alpaka-Führerschein gemacht, der mich dazu befähigt, diese Tiere zu halten und zu führen.
Ich finde das total lustig. Wie ist denn so ein Lama so? Also ich meine, meine Assoziation mit einem Lama ist, wenn du nicht aufpasst, dann spucken die dich an.
Ja, war auch immer meine Angst. Aber ist mir nie passiert, kein einziges Mal. Ja, aber ich habe auch echt darauf geachtet, dass ich sie nicht provoziere.
Ich glaube, Provokation ist genau das Stichwort zu dem, was du heute machst, was ja letztlich mit dem Lama-Führerschein echt auch eine Menge zu tun hat. Also ich meine, Ausbildung zur Sozialpädagogin mit diesem Kontext, ich finde das so lustig mit den Lamas, aber so ziehen wir mal direkt die Parallele zu einer Frau. Wenn du sie ärgerst, dann spuckt sie dich an. Im Sinne von, alter Schwede, der ganz normale Wahnsinn im familiären Alltag als Mutter. Und wenn du nicht aufpasst, dann explodiere ich gleich. Sei lieber vorsichtig mit mir. Ich glaube, das ist das Thema, was ganz, ganz viele von uns beschäftigt als Mütter und als Frauen, die irgendwie in der Situation sind, Alter, ich muss den ganzen Scheiß alleine wuppen. Es ist einfach mehr, als ein Mensch schaffen kann. Und der Punkt, dass man da an seine Grenzen stößt, der Punkt, dass man da in die Überforderung immer mal wieder reinkommt, ist ein Punkt, es kostet Mut, sich das einzugestehen, aber tatsächlich ist es so, dass es so gut wie keine Mutter gibt, die das nicht kennt. Und du arbeitest ganz, ganz viel mit Frauen und ganz, ganz, ganz viel mit Müttern aufgrund deines beruflichen Werdegangs. Was ist das häufigste Problem, das dir mit den Frauen begegnet? mit den Frauen, mit denen du arbeitest, in Kontext mit diesem, pass auf, dass du mich nicht zu sehr ärgerst, sonst spuck ich zurück.
Das häufigste Problem ist, dass die Mütter nicht so handeln können, wie sie es wollen. Dass sie wirklich so diese unsichtbaren Fesseln tragen. Sie alle haben Idealbild, viele beschäftigen sich schon mit bedürfnisorientiert, Bindungsorientiertheit. Sie begleiten ihre Kinder schon sehr gut, wissen, sie wollen es besser machen wie die Generation davor und fallen trotzdem in diese Gelähmtheit rein und rutschen trotzdem immer wieder in alte Muster rein, die halt destruktiv sind. Und diese Handlungsunfähigkeit, so zu handeln, wie es wirklich will, ich glaube, das ist das Top-Problem, das wirklich alle haben.
Wie äußert sich das?
Also Schreien. Also die Kinder anzuschreien, Gewalt anzuwenden, zu drohen. Diese Geschichten, also wo wir ganz klar sagen, okay, das wollen wir nicht, das haben wir selber als Kinder erlebt, wie es ist, wenn ich bestraft werde, wenn ich mit Isolation bestraft werde, wenn ich angeschrien werde, wenn ich grob angefasst worden bin als Kind und ich wollte nie so werden und dann kommt die Wut, dann kommen starke Emotionen, die aus dieser Überforderung kommen, ganz klar, und zack, bin ich in diese destruktiven Verhaltensweisen drinnen, die ich eigentlich nie anwenden wollte. Und ich schaffe es einfach nicht, damit aufzuhören.
Ist es so krass weit verbreitet? Also ich lebe hier in meiner Bubble und das ist ja was, das wahrscheinlich mag das niemand zugeben.
Ja.
Also im Sinne von, wahrscheinlich mag keine Mutter das wirklich zugeben, dass sie die Haltung verliert, die Fassung verliert und das nicht irgendwie einmal im Monat, sondern öfter. Was begegnet dir da in deinem Arbeitsalltag?
Täglich mehrmals. So, das ist das Normal. Deine Bubble ist nicht normal, Caroline. Ich meine, ich muss dazu sagen, dass schon ganz viele Eltern zu mir kommen mit ADHS-Diagnostiken und Autismus-Spektrum-Diagnostiken. Und ich sage es bewusst, die Diagnosen, weil ich habe da auch mein eigenes Standing zu dieser Neurodivergenz. Und nur weil die Diagnose da ist, heißt es nur lange nicht, dass sie wirklich da ist. Es ist viel ein Ausdruck von einfach einem dysregulierten Nervensystem in meiner Welt. Aber eben, es kommen viele Eltern, deren Kinder im Autismus-Spektrum sind, die im ADHS-Spektrum sind. Und da ist einfach die Wut aufgelegt im Endeffekt auf beiden Seiten.
Was ist Wut? Nach deiner Definition, aus deinem, also du hast gerade schon gesagt, Nervensystem ist ein riesen Begriff. Bei den Kindern Neurodivergenz, magst du, also das sind quasi zwei Fragen in einer. Frage Nummer eins, was bedeutet Neurodivergenz? Wie äußert sich das? Und die zweite Frage wäre dann tatsächlich, was bedeutet Wut? Aber fangen wir mit der Neurodivergenz an, um nicht irgendwie eins nach dem anderen.
Neurodivergenz bedeutet einfach, dass in meinem Gehirn andere, also die Abläufe und Mechanismen ein bisschen anders laufen, wie bei Gehirnen, die neurotypisch sind. Für ADHS wäre jetzt ein typisches Symptom praktisch, dass ich schneller ablenkbar bin, dass ich schneller reizbar bin, dass ich, das habe ich generell auch bei der Hochsensibilität und wo einfach Reize weniger gefiltert werden, wo das System schneller überreizt ist. Ja, einfach die Wahrnehmung ist eine andere wie bei Kindern, die ein Gehirn haben, das neurotypisch funktioniert. Ja.
Und das bedeutet, übersetzt für ein Alltagsleben, die Herausforderungen, die sich dem Kind stellen, die sich dem betroffenen Erwachsenen stellen, beziehungsweise die sich dem begleitenden Erwachsenen eines solchen Kindes stellen, die Herausforderungen sind ungleich größer, die Reize werden ungleich intensiver wahrgenommen, und dadurch gestaltet sich der Alltag auf eine ganz andere Art und Weise herausfordernd.
Ja.
Kann man das so? Also,
voll. Besonders herausfordernd. Es ist ja generell schon herausfordernd für uns Mütter, eben wie du vorher auch in der Einleitung gesagt hast, einfach die Überforderung ist da. Wir leben in einem System, das nicht unserer Natur entspricht. Wir sind nicht in diese Sippen, wir sind nicht in diese Großfamilien, wo ich eine Großmutter habe, wo ich eine Tante habe, eine Nichte, die irgendwie nebenan wohnt, wo man aufs Kind geschaut wird, wo man sich gegenseitig die Kinder zuschupft, wo die Kinder nicht sich einfach frei draußen bewegen können und ich muss mal nicht 2 Stunden schauen, was die anstellen, sondern alles bleibt an mir als Mutter hängen. Und ich, zum Beispiel jetzt in meinem Webinar Mama Motions, da gehe ich genau auf die Geschichte ein, wie das zustande gekommen ist, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Aber diese Überforderung ist ja generell schon da. Alle Mütter sind dem ausgesetzt, die kein gutes Familiensystem haben. Und dann kommt halt noch diese Neurodivergenz dazu. Und das, ja, ist halt Explosionsstoff vom Feinsten.
Und damit sind wir Explosion beim Thema Wut. Das war die zweite Frage, die ich gerade schon im Hinterkopf hatte. Diese intensive Alltag mit Reizüberflutung, die Überflutung der Aufgaben, die Müdigkeit, die Überforderung und dann das explosionsartige Entladen von großen Emotionen, da sind wir mittendrin im Thema Wut. Wie würdest du Wut definieren und für was ist Wut ein Ausdruck?
Also wenn ich jetzt als ich splitte Wut in 3 verschiedene Wutarten, aber wenn jetzt als Wut als Überbegriff ist einfach eine Grenzüberschreitung. Wut zeigt mir immer, es wurde eine Grenze überschritten von mir.
Magst du tiefer reingehen? Weil du sagtest 3 Arten von Wut, die wollen wir jetzt wissen.
Ja, also es gibt die gute Wut, die einfach mir die Energie gibt zu sagen, okay, irgendwas, ich interpretiere irgendwas in meinem Umfeld als nicht passend und ich möchte es ändern. Das heißt, wie ist eher wenn immer dieser Fussel, den ich am Pullover habe und der stört mich und ich erzeuge Wutkraft in mir so genau so viel, dass ich die Hand hebe und diesen Fussel von meinem Pullover wegnehme. So, ohne Wut wären wir machtlos, also würden wir nicht ins Tun kommen, wird keine Veränderung passieren. Dass die Welt sich bewegt, dass es Evolution gibt, ist Wut ein massiver Antrieb. Also die Wut ist eine super Kraft. Dann haben wir aber eben auch die Wut, die aus dieser Überreizung passiert, wo einfach diese Überforderung da ist, das Fass läuft über und ich gehe in diese Verteidigung rein, weil ich einfach nur noch im Überlebensmodus bin. Außer Überreizung raus, das ist wie so ein Meltdown im Endeffekt. Und dann habe ich noch die Wut als Rage. Also wirklich aus meinem Entwicklungstrauma daraus. Das hat gar nicht bewusst mit der Situation im Hier und Jetzt zu tun, dass ich sage, ich brauche genau diese Energie, um diesen Fussel wegzunehmen. Alles, was drüber aussteigt, also diese gute Wut ist auch abgeklungen nach, sagen wir, 60 Sekunden. So, wenn ihr die durchfühlen lasst, ist die weg. Aber alles, was so out of control ist, da sind wir nicht mehr im Hier und Jetzt, da sind wir in der Vergangenheit. So, da projiziert mein Unterbewusstsein und mein Unbewusstes Dinge aus meiner Vergangenheit ins Hier und Jetzt. Und deswegen reagiere ich dann so über. Ja. Und alles würden wir aber als Wut wahrnehmen. Aber das sind halt Welten dazwischen.
Ja. Ich habe auch mal gehört, eine Wutwelle, also eine emotionale Welle der Wut, die ich persönlich immer mit dem Element Feuer verbinde, diese Feuerkraft, die, wenn sie durchkommt und sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter, die dauert 60 bis 90 Sekunden und dann ist sie durch. Und das hast du eben auch aufgegriffen, hast gesagt, na, dieses intrinsische Nein, dieses Stopp, das reicht. Das ist etwas, da wird dieses Feuer einmal angezündet und gibt einem dieses, ich kann jetzt Nein sagen.
Voll.
Und ich glaube auch, diese Kraft ist voll gut in Bezug auf, ich stecke in einer Situation, ich stecke in so einem Schlammloch fest, sei das Schlammloch eine Beziehung, sei das Schlammloch eine Gewohnheit. Dann dieses, oh Mann, fuck, ich will das so nicht mehr. Und dafür ist es total toll, wenn man so ein bisschen dieses Feuer anzündet und sagt, ich möchte in eine Richtung gehen, ich setze es dafür ein. Das ist die gesunde Wut. So würde ich das verstehen, auch nach dem, was du gerade gesagt hast.
Wenn ich die nicht habe, bin ich in einer Gelähmtheit drinnen, bin ich in einer Taubheit drinnen. Also das ist lebensnotwendig, die Wut.
Aber dann sind da diese anderen beiden Elemente der Wut, diese anderen beiden Sorten der Wut und das Ganze gekoppelt mit, was hat denn das für Folgen? Also im Sinne von, ich reagiere über. Ich verliere die Fassung und schreie mein Kind an, obwohl ich das überhaupt nicht mehr wollte und obwohl ich weiß, es ist falsch und obwohl ich kognitiv längst irgendwie die ganzen tollen Erziehungsratgeber gelesen habe und gewaltfreie Kommunikation und ein kompetentes Kind und ich möchte das alles richtig machen und dann platzt mir aber der Kragen. Was sind die Folgen, die alle teilen, denen es regelmäßig so geht?
Schuld und Scham. Schuld und Scham ist ein großer Teil von meiner Arbeit. Und es ist ja auch so, dieses, ja, das ist verantwortlich dafür, dass keine Veränderung wirklich passiert, diese Schuld und Scham. Weil würden wir das abbauen, diese Schuld und Scham, würden wir allen drüber reden, was wir machen, dann würden wir uns Hilfe suchen, dann würde eine Veränderung passieren. Aber solange ich das unter den Teppich kehre und sage, oh, war ein Ausrutscher, ich mache es morgen besser, was nicht passieren wird, so, wird sich nichts ändern. Und das Ding ist ja, wir denken immer, und Schuld und Scham isoliert uns ja so und macht uns so einsam. Und eigentlich ist genau, wenn wir anfangen, über unsere Scham zu sprechen, über unsere Schuld zu sprechen, das ist das Element, was uns alle verbindet. So. Wir sind nicht alleine damit. Wir alle haben diese Schuld, wir alle haben diese Scham. Und das ist etwas, was uns viel mehr verbindet, wie diese oberflächlichen Blabla-Quiz-Gespräche, die wir haben, wo wir ja einfach nur eine Show abziehen, wo wir unsere Masken aufsetzen und eigentlich unsere Isolation weiter verstärken. Und die Schuld und Scham ist auch etwas, was uns dann noch weiter dysreguliert, weil Wut ist ja wieder diese Anzeige, ich bin nicht lieb zu mir, ich überschreite eine Grenze. Und wenn ich mich dann selber beschäme, wenn ich mich dann selber beschuldige, so, überschreite ja ich selber meine eigene Grenze, weil ich mir selber weh tue. Und dann kommt wieder was in diesen Tank rein und die Wut kommt dann wieder und sagt, hör auf, dich selber zu beschämen. So, und zeigt ja wieder auf, irgendwas passt nicht in deinem System. Und wir sind da dann in so einer ganz scheiß Schuld-Scham-Spirale drinnen, die nach runter führt.
Ja, das klingt wie Ringelpiez mit Anfassen auf dem Weg in den Abgrund. Und das Ganze findet statt jenseits der Gegenwart, sondern das Ganze findet statt verstärkt durch etwas, was ich heute getan habe, durch etwas, was ich gestern getan habe, durch etwas, was ich vielleicht schon ganz oft getan habe, das irgendwo einen ganz, ganz anderen Ursprung hat. Ja. Du hast gerade schon mal gesagt, Nervensystem und ein dysreguliertes Nervensystem. Woran erkenne ich das und was kann ich da machen?
Ein dysreguliertes Nervensystem erkenne ich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr geerdet bin, dass ich nicht mehr mit beiden Füßen auf der Erde stehe. Ich erkenne es an der Atmung. Meine Atmung geht nicht mehr im Bauch runter, ich bleibe oben im Brustkorb. Also ich würde es generell einfach mit diesem Wort beschreiben, dass ich nicht mehr geerdet bin. Es zieht mir den Boden unter die Füße weg. Mein Herzschlag fängt schneller an. Also da hat auch jeder seine eigenen Symptome. Also das ist auch etwas, was ich in meiner Arbeit mit meinen Kundinnen herausarbeite, das sich selber kennenzulernen, die ersten Warnsignale wahrzunehmen. Wie fängt es bei mir an? Ist es mein Kiefer, der anfängt, sich zu bewegen oder hart zu werden? Sind es die Schultern, die nach oben gehen? Hitze, Kälte, schwitzige Hände. Aber Atmung ist halt schon der Anzeige im Endeffekt, ja.
Das heißt, durch so eine Achtsamkeit für die eigenen Körperreaktionen bekomme ich die Chance, eine Exit-Strategie zu trainieren? Was wäre denn so eine typische Exit-Strategie? Also im Sinne von, ich merke, ich beobachte an mir, ich fange schon wieder an mit meinen Fingern, ich fange schon wieder an, meine Haut am Daumen wegzuknippeln. Ich fange schon wieder an, mit den Kiefer zu beißen. Oder ich kriege schon wieder keinen Satz sauber zu Ende gesagt. Ein Symptom, was ich tatsächlich ganz gut aus meiner beruflichen Vergangenheit kenne, in Bezug auf die Belastung wird zu hoch, ist, dass mein Sichtfeld sich total einschränkt. Das heißt, ich kann gar nicht mehr peripher sehen, sondern es ist wirklich dieser sogenannte Tunnelblick und man hat nur noch diesen einen Fokuspunkt und sieht gar nicht, was rechts und links ansonsten noch an Informationen zur Verfügung stehen würde, um die Situation korrekt einzusortieren. Und wenn man das trainiert und erkennt, also dieses, bei mir fängt es an mit, ich kratze mir die Fingernägel. Oder bei mir fängt es an mit, ich ziehe die Schultern hoch, ich merke, ich bin hier verspannt. Was wäre ein Exit-Szenario, was man super gut trainieren kann, um die Kurve zu kriegen, damit Frau nicht der Emotion nachgibt, sondern es schafft, eine bewusste Entscheidung zu treffen, wie zum Beispiel erstmal den Raum zu verlassen, um nicht zu explodieren. Oder erstmal, keine Ahnung, gib du mir Beispiele, gib du mir Exit-Strategien, was, so ein ganz, ganz simples Kochrezept, was man tun kann, um die Situation zu entschärfen, bevor es explodiert.
Also, jetzt rede ich hier mit jemand, der Breathwork unterrichtet. So. Selbe Fangfragen, Caroline. So. Also das erste Mal, der erste Schritt, so wie vorher, ist wirklich mal festzustellen, was sind meine Symptome. Unser Körper bereitet sich ja in dem Moment auf Kampf vor. Da, wo wir jetzt drüber reden, also das ist ja nicht die gesunde Wut, die was nach 60 Sekunden durch ist, sondern wir reden ja jetzt wirklich von dieser Rage, von dieser Über-Drüber-Wut, wo ich in der Vergangenheit bin, wo ich out of control bin. Und da geht es ja wirklich um Traumamodi. Und in welchem Traumamodus, was ist mein typischer Traumamodus? Bin ich jetzt im Fight, bin ich im Freeze, bin ich im Flight, bin ich im Fawn? So. Und jeder von diesen Traumamodi hat ja eigene Symptomatiken. So. Also ich muss mir erstmal anfangen kennenzulernen, was ist so dieses typische Muster, wo ich reinrede, was sind meine typischen Reaktionen von meinem Körper, weil es sind meistens die gleichen, die immer wieder kommen. Und wenn ich mal draußen habe, okay, so funktioniere ich, so funktioniert mein Nervensystem, so ist mein Default Mode, so kann ich anfangen dagegen zu arbeiten, weil mein Körper sich ja auf die Gefahr vorbereitet mit gewisse Muster, eben Kiefer anspannen, dieses Fingerkratzen, was du sagst, und dann wirklich mein Nervensystem fängt an, sich vorzubereiten auf den Kampf, und ich kann sie nicht über den Kopf steuern. Das bringt genau nichts, da anzufangen mit irgendwelchen Mantras oder mir einzureden oder mir dagegen zu reden, das darf ich jetzt nicht machen oder ich sollte jetzt rausgehen, atmen oder, weil ich bin dann nicht mehr im präfrontalen Kortex. Wir können nur anfangen, über den Körper wieder dieses Nervensystem rückzuberuhigen. Also wenn meine Atmung schneller wird, zu schauen, dass ich langsamer atme, dass ich mein rechtes Nasenloch zuhalte, anfange, über das linke Nasenloch zu atmen, so dass ich anfange, in die Bauchatmung zu gehen. Dass wenn ich merke, okay, Fingerbewegungen, würde ich jetzt tippen drauf, eben diese Spannung abzubauen, wirklich zu schauen, rauszugehen oder anfangen zu schütteln praktisch, dass diese Spannung aus meinem Körper rausgeht. Wenn ich meinen Nacken anfange hochzuziehen, wirklich meine Aufmerksamkeit dahin zu setzen, die Schulter wieder zu entspannen, runterzuziehen. Also wirklich nicht über top-down zu arbeiten, vom Kopf in den Körper zu arbeiten, sondern von dem Körper in den Kopf zu arbeiten. So, dass man da auch dieses Sichtfeld, wo du gesagt hast, dass sich das einschränkt, wirklich dann dagegen zu arbeiten und bewusst anfangen, mit die Augen von rechts nach links zu rollen und Gegenstände zu benennen, die in meinem Sichtfeld sind. Also ich muss über mein Nervensystem wieder Ruhe in mein System bringen, in meinen Körper bringen. In meinen Kopf, dass ich wieder in den präfrontalen Kortex komme. Erst dann bin ich wieder handlungsfähig.
Genau.
Ja.
Das war jetzt ein kompletter Katalog. Und du hast ganz, ganz wunderschön aufgezählt im Sinne von, es sind also von wegen linkes Nasenloch. Wieso denn jetzt linkes Nasenloch? Einfach weil das unterschiedlich im Körper eine Reaktion ausführt. Wieso in Bauchatmen? Weil die Bauchatmung dein Beruhigungssystem aktiviert.
Ja. Diese Sachen machst du halt einfach nicht, wenn du dich darauf vorbereitest, ich muss jetzt kämpfen, ich muss jetzt für mein Überleben kämpfen. Da steht ein Säbelzahntiger und es ist so lächerlich, aber in dem Moment ist es wirklich so. Wenn die Scham kommt, eine Einladung an jede Zuhörerin, jeden Zuhörer, überlegt euch mal eine Situation, wo Scham hochkommt, wo euer Partner euch erwischt hat, dass ihr das Kind angeschrien habt, wenn ihr euch selber für irgendwas schämt, wenn Leute euch anschauen, welche körperlichen Symptome zeigt ihr? Das ist Überlebensmodus, denn euer Adrenalin fährt hoch. Ihr seid da wirklich so, ich muss jetzt kämpfen, weil Scham und Schuld bedeutet einfach, ich muss sterben, wenn ich ein Kind bin. Ich werde ausgestoßen. Und und eine ruhige Atmung, durch den Blick durch die Gegend schweifen lassen, das sind Sachen, die machst du in dem Moment nicht, wenn du für dein Überleben kämpfst.
Jedenfalls nicht, wenn, ich beschreibe das immer so, der Zug ist schon aus dem Bahnhof rausgefahren und du stehst noch dahinter und versuchst, ihn zu erreichen. Das heißt, das Ding läuft schon. Und in dem Moment diese Achtsamkeit, so dieses, boah, ich spüre, wie ich hochkoche, und dann diese Disziplin finden, ich atme jetzt tief durch. Und zwar nicht in die Brust, sondern in den Bauch. Und ich zwinge mich jetzt selber dazu und ich mache das 5-mal, auch wenn es mir so viel Energie kostet, das zu tun, damit ich nicht vollends jeden Bezug zum Hier und Jetzt verliere. Wahnsinnig wichtig. Und
ich sag auch, wenn dann der Zug schon abgefahren ist, so wenn ich jetzt dein Bild aufgreife, so, und ich das nicht mehr schaffe, mich zu regulieren, dann muss ich wirklich schauen, dass ich das rausbringe aus mir. So, also ich habe wirklich einen riesen Stock hinter meinem Haus, so, und ich gehe dann wirklich raus, nehme diesen Stock und fange an, in die Erde reinzudreschen, so, dass diese Energie aus mir rausgeht, so, dass sie dann wieder, dass sich mein System beruhigt. So, also da muss man schauen, das ist eine Übungssache. Und im Idealfall empfehle ich ja sowieso zu schauen, dass ich mein Nervensystem generell runterfahre, nicht in Notsituationen, sondern dass ich generell das eine Normalität bekommt in meinem Alltag, so wie Essen und wie Duschen, so dass ich einfach schaue, ich mache da einfach und wie Psychohygiene, Nervensystem, Regulationshygiene, dass dieser Tank generell abgebaut wird. Und weiterführend einfach schau, dass sie in ein authentisches Leben reinkommen. Weil das durch das, dass wir dauernd Masken tragen und dass wir ständig in unserer Überforderung drinnen sind dadurch, weil wir die Masken oben halten, sind diese ganzen Tools, die ich da mitgebe, im Endeffekt nur immer Pflaster, die ich raufklebe. Diese Wunde muss heilen, damit ein harmonisches Familienleben stattfinden kann, in Verbundenheit und in einer Gelassenheit. Ja.
Ein kleiner Zwischenwurf durch mich, denn es ist mein erklärtes Ziel, mindestens 100.000 Frauen mit meiner Arbeit, meinen Büchern und diesem Podcast zu erreichen, um einen positiven Unterschied zu bewirken. Damit mir das gelingen kann, brauche ich deine Hilfe. Abonniere diesen Kanal, teile deine liebsten Episoden mit deinen Soul Sisters und deinen Freundinnen. Schenk mir einen Kommentar oder ein Like und verrate mir, was gefällt dir besonders gut? Wo kann ich noch wachsen? Und ich verspreche dir als Gegenleistung diesen Podcast und mein gesamtes Wirken jeden Tag besser und besser und besser zu machen. Für dich und für alle, die ich inspirieren und berühren kann. Denn diese Welt braucht eine Welt randvoll mit heilen, vollständig selbstermächtigten und freien Frauen. Und was ich tun kann, um dazu einen Beitrag zu leisten, das möchte ich tun. Schön, dass du da bist. Warum muss die Wut raus? Erzähl mal. Also ich meine, ich könnte das doch auch einfach so, egal, schluck runter, ich funktioniere weiter. Warum ist es wichtig, die Wut aus dem Körper rauszubringen, diese Energie, die da in Bewegung gekommen ist, dieser Energie wirklich ein Ventil zu geben, was keinen anderen verletzt und im Idealfall dich auch nicht selber. Also warum ist es so wichtig, die Emotion, wenn sie in Bewegung ist, auch rauszulassen? Kannst du dazu was erzählen?
Weil Wut Energie ist. Das ist wirklich so, wie dieser Lichtschalter, der dann gedrückt wird, aus welchem Grund auch immer, ob ich jetzt da eben in der gesunden Wut bin oder ob ich jetzt in der alten Wut drinnen bin oder einfach in der Überforderung. Es ist Energie, die ausgelöst wird. Dieser Strom wird gezündet in dem Moment, auf den ich auf den Schalter drücke. Und wenn diese Energie in meinem System bleibt, macht sie krank. Wut ist, du kennst dich ja auch ein bisschen aus mit Chakren, ich meine, da bin ich einfach im Solarplexus-Chakra, da bin ich Magengegend. Alle meine Kundinnen, also durch die Bank, haben entweder Speiseröhre, Magen-Darm-Geschichten, Gallensteine, alles, was sich um den Magen und Darm befindet, ist Wutthema. Und dann kommen wir einfach, dann gehen wir zum Vagusnerv, der einfach mit alle Organe angedockt ist und dann geht's weiter in Leber und so weiter und so fort. Mein Körper zerstört sich innerlich. Wenn die Energie nicht nach raus geht, zerstöre ich mich innerlich. Der nächste Schritt sind dann Autoimmunkrankheiten, wenn ich es lang genug unterdrücke. Auch, ja, das ist die Energie, die nicht nach draußen geht. Zerstören tut sie so oder so.
Ja, es ist Feuerkraft, die nicht korrekt fließen kann. Im Sinne von, ich habe diesen Moment, wo ich sage, stopp, bis hier nur nicht weiter, das ist meine Grenze. Und wenn du meine Grenze nicht akzeptierst, verlasse ich die Situation. Das ist ja etwas sehr Gesundes und etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das ist auch das Ausagieren dieser Feuerkraft. Und wenn wir reingehen in dieses, ich sitze in einer Schleife fest. Ich sitze in einer Wiederholungsschleife fest. Ich sitze fest in, und das Wort Nervensystem ist schon ein paar Mal gefallen. Es gibt einen Begriff, der nennt sich der Tonus des Vagusnervs. Das heißt, wie viel Energie kann überhaupt durch meinen Körper durchfließen, ohne dass eine Sicherung durchbrennt? Und das kann man tatsächlich trainieren. Da kann man ganz viel arbeiten. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist aber, wie krass ist die Spannung auf dem System in diesem Moment? Wie krass stehe ich schon unter Druck? und es reicht der kleinste Tropfen und ich kann es nicht mehr halten. Das ist so das zweite Element, wo man diese Last, diese Dauerlast runterfahren und insgesamt die Kapazität mehr zu halten, rauffahren. Und da hast du vorhin auch schon ein paar gute Sachen gesagt. Ich würde dich bitten, das nochmal zu sagen. Da fehlen so ein paar Sachen wie tägliches Duschen und Zähneputzen, eine Hygiene mit einer Praxis und auch dieses Körper vor Verstand. Körperarbeit vor Verstandes, also kognitives Verstehen ist nett, aber es hilft dir ungefähr gar nicht. In dem Moment, wo dein kognitiver Verstand, präfrontaler Kortex, fiel auch schon öfter das Wort, das ist der Teil von dir, der kann logisch denken. Aber wenn die Emotion erstmal losgelaufen ist, fällt das mit dem logisch Denken in aller Regel ganz schön schwer. Magst du das nochmal wiederholen, welche Strategien und welche Empfehlungen du da aussprichst, um jeden Tag etwas zu tun, bevor das Ding läuft, bevor die Sache am Kochen ist.
Ja, da verweist du doch jetzt klar an die, liebe Caroline. In meiner Welt gibt's nichts Besseres wie deine Grace-Methode. So, es ist Fakt einfach so. Weil du einfach, ich kann jetzt sagen, also ich liebe Yin-Yoga zu machen am Abend, ich gehe gerne laufen, ich mache Schüttelmeditationen, ich tanze sehr viel und hab da sehr viel Emotionsarbeit. Mach Breathwork, auch schaue, dass ich das irgendwie täglich irgendwie reinbaue. Aber im Endeffekt kombinierst du ja alles zusammen bei dir in der Grace-Methode. Und bevor ich mich jetzt mit 5 verschiedenen Techniken auseinandersetze, dann komme ich zu dir in die Membership. Jetzt mache ich hier Werbung. Ja, es ist so. Such mir da die Sets aus, die mir gut passen und hab meine tägliche Hygiene. Ich meine, ich spiele mir ja auch gern rum. Du weißt, ich gehe oft fremd und so. und schau mir andere Leute an. Jetzt bin ich gerade im Fokus auf Hüftöffner und habe jemanden gefunden, der mit den Hüften sehr viel arbeitet und so und hab da schöne Sets. Aber im Endeffekt baue ich ist Grace immer noch Hauptbestandteil, wo ich schaue, dass ich das jeden Tag irgendwo habe. Halt dann meine Lieblingssets immer noch vom Anfang. Aber ja, und ich komme immer wieder auf das zurück. Das ist unschlagbar einfach.
Ja.
Was du machst.
Also die körperliche Arbeit, körperliche Routinen und so ganz, ganz simpel und platt: Tanzen, Schütteln, Yoga, bewusste Atemmeditationen. Da gibt es im World Wide Web eine absolute Unmenge an Ressourcen, die du das jetzt hier hörst und wenn das für dich relevant ist, die kannst du anzapfen und ins Erleben und ins Ausprobieren gehen. Und das ist meine ganz, ganz große Einladung, sich täglich die Zeit wert sein und wenn es nur eine Viertelstunde ist, jeden Tag diese Viertelstunde heilig zu sprechen, damit du in deiner Kraft bist, damit du diese Hygiene, das Nervensystem einmal weiten, mehr Platz für mehr Energie zu schaffen und gleichzeitig aber diese Ladung, diese Last runterzubringen. Das ist so, so wichtig für alle Frauen generell und sowieso, aber insbesondere, wenn diese hochkochenden Emotionen, diese hochintensiven Momente, wo wirklich jede Sicherung durchknallt und wo so extrem impulsives Handeln, impulsives Entscheiden, impulsive Aussprache von Sätzen, die man eigentlich nie hätte sagen wollen. Wenn das ein Thema ist, dann nicht an der intensiven Stellschraube drehen, sondern es dir wert sein, jeden Tag einen Moment Zeit für dich zu finden und dir tatsächlich auch Unterstützung zu suchen, um deine eigenen Muster zu entschlüsseln.
Und wenn es wirklich nur ist, dass ich mir eine Viertelstunde einfach vor die weiße Wand stelle und die weiße Wand anschaue oder mir draußen in den Wald gehe und mir am Boden lege und mir erde mit meinem Körper und in den Himmel schaue. Also das ist drinnen, diese 5 Minuten. Das klingt wie nix, aber fürs Nervensystem ist das Heilung. So, da, man kann halt beschreiben, was da alles im System passiert, wenn ich einfach mal nur gegen eine weiße Wand schaue oder auf einen Baumstamm schaue.
Oder einen Baum umarmen, barfuß auf der Wiese stehen.
Julia. Ich komme ja auch überhaupt nicht aus dieser Spiri-Ecke raus, weißt du, die haben ja gelacht, weißt du, so, geht's mal an den Bäumen umarmen und so, auch mit dem Yoga. Und mittlerweile ist durch meine ganze Arbeit, ich bin so schwer überzeugt davon und es gibt Leute so auch wie dich, wo das jetzt nicht mit diesem, ich meine, okay, bei dir ist auch ein bisschen Wuhu, aber du hast auch viele wissenschaftliche Ansätze dahinter, wobei ich jetzt immer auch mehr check, warum Klangschalen wertvoll sind und diese ganzen Sachen. Aber ich habe da eher diesen wissenschaftlichen Ansatz braucht, um das alles mal verstehen, so, weil ich halt wirklich da weit weg war. Ich komme aus der Wissenschaft raus, ich komme aus der Technik raus. So, es hat für mich Hand und Fuß haben müssen. Und jetzt ist das wirklich, ich sage immer wieder, das ist kein nice to have, das ist ein must. Und wenn ich es nicht für mich mache, dann für meine Kinder. So, aber du wirst niemals aussteigen können, wenn du nicht anfängst, dein Nervensystem zu regulieren. No way.
Ja. Ja. Mama Motions. Julia, du bist eine Mama in Motion. Und magst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wir sind fachlich schon tatsächlich ein bisschen tiefer eingetaucht. Du hast schon auch von der Arbeit erzählt und wir waren schon im Thema Wut drinne. Warum wurde dieses Thema für dich so wahnsinnig relevant, dass du da deine aktuelle Lebensaufgabe drin siehst? Emotionalität von Frauen in eine Gesundheit reinzuführen?
Weil es mich einfach persönlich getroffen hat, von klein auf. So, ich habe keine heiti-teiti Kinderschuhe erlebt. Meine Mutter war schon schwer überfordert, war wenig präsent. Ich habe sehr viel Gewalt in meiner Kindheit erlebt, beidseitig. Und natürlich habe ich diese Muster übernommen. Ich war ein sehr wütendes Kind. Ich habe schwer mit meinen eigenen Gefühlen umgehen können, habe auch keine Vorbilder gehabt, die mir das beibracht haben. Und ja, und dann wirst du irgendwann Jugendliche, dann ist es so irgendwann eine Zeit lang gegangen. Dann bin ich ja in diese Sozialpädagogik gerutscht, habe da schon angefangen, viel aufzuarbeiten, habe angefangen, viel zu verstehen und habe dann mit den Kindern und mit den Jugendlichen gearbeitet, auch mit High-Risk-Jugendlichen, wo Wut und Gewalt und Aggression an der Tagesordnung standen ist in diese Kinder. Ich mag das Wort Heime nicht so gerne, in diese Wohngemeinschaften. Aber die Leute können sich mit Heim immer ein bisschen was Besseres vorstellen. Es sind keine Kinderheime mehr wie früher. Es sind wirklich kleine Wohngemeinschaften, wo die Kinder 10 bis 13 Kinder drinnen sind. Und habe dann auch eben mit High-Risk-Jugendlichen gearbeitet und habe da ganz viele Weiterbildungen gemacht zum Thema Aggression, zu Deeskalation, Deeskalationstrainings gemacht. Ich habe gelernt, wie man Kinder fixiert. So. Ich habe kein einziges Mal in meiner ganzen Karriere eine Auseinandersetzung mit einem Kind und mit einem Jugendlichen gehabt. Nicht ein einziges Mal. So, ich habe einmal ein kleines Kind fixieren müssen, die war 11 Jahre alt und da war aber wirklich, da ist der Topf schon überkocht gewesen durch meine Arbeitskollegen. Da war nicht mein Dienst in dem Fall, da bin ich nur eingeschritten und habe unterstützen müssen. Und da habe ich dann schon denken angefangen, warum eskaliert es bei mir nie? So, obwohl ich ja tendenziell denen sehr ähnlich bin. Und dann war aber eben auch, da ist dann viel diese Bedürfnisorientiertheit kommen und dieses auf Augenhöhe sein. Ich habe diese Kinder verstanden, ich habe diese Jugendlichen verstanden, ich habe diese Energie gespürt. Und es war immer ein Miteinander, es war nie ein Gegeneinander. So, ich habe nie Machtstrukturen gespielt, ich habe nie Machthebel angefangen zu betätigen. Das Gegenteil wäre jetzt, ich bin voll im Mitleid drinnen und lass alles durchgehen. Es war nicht, aber ich habe von Natur aus dieses Gespür gehabt, weil ich mich da sehr wiedergefunden habe. Wahrscheinlich hätte es zu meiner Zeit am Land eine Jugendwohlfahrt geben, wäre ich wahrscheinlich auch im Kinderheim gelandet. Oder wenn sie mal jemand aufgefallen wäre. Und das ist halt dann einfach mein Thema gewesen. Und ich habe es dann super geschafft mit den Kindern und mit den Jugendlichen und bin da wirklich schon vorausgegangen. Und ja, dann war ich im Jugendzentrum und das war dann wirklich so mein Place to be, weil ich dann sehr frei arbeiten habe können. Und da ist dann mein Konzept noch besser aufgegangen, weil ich diese vorgesetzten Strukturen nicht gehabt habe, wo ich diese Kinder und Jugendlichen reinquetschen muss. Und ja, habe da schon so eine Superpower in mir entdeckt, mit Kindern, mit Jugendlichen zu arbeiten. So, und sie zu bewegen und zu beeinflussen und sie zu begleiten, ohne Macht auszuspielen. Und dann ist die Aggression auch kein Thema mehr gewesen, weil es immer die Herzlichkeit da war. Ja, Herzlichkeit. Ich glaube, trifft es ganz
ja.
gut.
Ja, ich möchte die Frage nochmal neu stellen. Ja. Die Mama in Motion. Die Mama in Motion. Wann war der Moment, wo du wusstest,
als ich selber Kinder gekriegt habe?
Was ist da passiert?
Dann hat mir mein ganzes Wissen nichts mehr gebracht, weil dann war ich nicht mehr im Kopf, dann war ich nicht mehr im präfrontalen Kortex, dann war ich out of control. Da war Schlafmangel drinnen, da war diese Verantwortung, die mir ja noch mehr bewusst war wie andere Mütter durch meine Ausbildung, was ich da für eine Verantwortung trage, wie diese Kinder beeinflussen wird, welchen Impact mein Verhalten auf diese Kinder hat. Ich habe meine Messlatte irgendwo da oben angelegt, wollte alles besser machen, habe mich massiv überfordert. Ich war im Endeffekt schwer dysreguliert. Und dann habe ich alles gemacht, was ich nie machen wollte. Und da hat dann angefangen, mein Herzblut zu schlagen. So, das kann so nicht sein. Du hast dieses Wissen, trotzdem kriegst du da rein. Woran liegt es jetzt wirklich? Weil im Kopf war alles da. Ich habe zig Weiterbildungen. Ich habe es meine Arbeit zur Perfektion getrieben, nicht in Aggression reinzufallen und das zu deeskalieren in alle möglichen Stufen. So, und dann ist es dein eigenes Kind, das du von ganzem Herzen liebst, und alles bricht um. So, und dann habe ich mit der Körperarbeit angefangen, ja.
Ja.
Und das war dann mein Weg raus. Und da ist halt diese Passion gekommen, weil ich gesehen habe, also ich habe diesen Schlüssel gefunden im Endeffekt, der hilft. Und da ich aus der Kinder- und Jugendwohlfahrt komme und es mein Ding, wo ich auch in die Selbstständigkeit gegangen bin damals, war auch, ich möchte den Kindern und möchte den Jugendlichen helfen. Das war der Schlüssel. So, ich muss zu den Eltern und ich muss ihnen dieses Wissen geben und diese Werkzeuge an die Hand geben, das wirklich umzusetzen. Genau.
Ja, Wahnsinn. Für mich war das Mutterwerden auch der entscheidende Wendepunkt in meinem Leben. Diese Erfahrung teile ich. Und das ist so krass. Dieses theoretisches Wissen ist schön. Kann dir eine Hirnwichserei, theoretisches Wissen verschafft dir eine wundervolle Hirnwichserei, die dich nirgendwo hinbringt. Und dann wirst du schwanger. Und dann bist du Mutter. Und dann tickst du auf einmal so neu, dass das alles für Arsch, also ich überspitze das jetzt, ne? Aber das ist auf einmal alles, was du vorher gedacht hast, zu verstehen und gedacht hast, auch schon gemeistert zu haben, das wird ad absurdum geführt, weil du auf einmal wirklich echten, also ich habe neulich, habe ich geschrieben, du kommst nicht drum rum, dich so richtig dreckig zu machen, wenn du lebendig sein willst. Ja. Du kommst nicht drum herum, wirklich dich mal in den Schlamm zu schmeißen. Ich war gerade bei Xletics. Da habe ich es tatsächlich auch körperlich physisch draußen gemacht. Aber ich meine das auch tatsächlich im übertragenen Sinne. Du kommst nicht drum rum, dich im Vollkontakt mit dem Leben auseinanderzusetzen, wenn du lebendig sein willst. Und du dieses ganze theoretische Wissen, wenn du es nicht schaffst, das in eine Anwendung zu bringen, in dem Moment, wo die Kacke am Dampfen ist, in dem Moment, wo du eine Mutter von zwei kleinen Kindern bist und die sind irgendwie beide müde. Mein Highlight, mein Höhepunkt war, ich hatte zwei Kinder, beide hatten Magen-Darm, ich auch. Und ich durfte rechts und links jeweils ein Kind halten. Die haben Gott sei Dank nicht wieder ins Bett, sondern diesmal vors Bett gekotzt. Und ich wollte eigentlich nur aufs Klo rennen. Und das ist so die Extremsituation, die man als Mama irgendwie durchschiffen muss, wo einem keiner wirklich, es gibt diese Momente in der Konstellation, in der wir leben als Kleinfamilie und so viele Mamas, die das ganz alleine wuppen, weil der Partner entweder emotional nicht verfügbar ist oder überhaupt physisch nicht verfügbar ist oder einfach sehr viel arbeitet und deswegen nicht verfügbar ist, weil er versucht, die Familie irgendwie anders zu tragen und zu stützen. Es ist der Wahnsinn. Es ist der pure Wahnsinn. Und da hilft nur das, was wir schon gesagt haben, dieses komm in die Praxis, komm in den Körper. Denn Mama in Motion, du hast dieses, im Winter willst du es anbieten, ne? Mama Motion heißt es tatsächlich auch. Und ich finde das so schön, weil du bist für mich auch so eine Mama in Motion mit der Emotion, Energie in Bewegung. E-Energy in Motion, in Bewegung ist eine Emotion, es ist etwas, was durch dich durchgeht. Und dieses kleine Programm, dieser Workshop, der heißt auch noch Mama Motions. Und erzähl mal, was du da machst.
Darf ich nochmal kurz aufgreifen, was du vorher gesagt hast mit dem Mutterwerden?
Ja, na klar.
So, weil man sagt immer plakativ so, die Kinder sind unser größtes Geschenk. Und das hat eine Menge Tiefe, dieser Satz, weil ich glaube, dass wir durch unsere Kinder wirklich die ich will nicht sagen, dass du ohne Kinder nicht in die Heilung reinfindest, aber es lässt sich halt schon sehr gut vermeiden, wirklich zum Mittelpunkt zu gehen, wirklich zu sich selber zu kommen. Du kannst Mechanismen aushebeln, du kannst dir Sachen aus dem Weg gehen, du kannst ein gutes Leben führen, ohne dass du dich wirklich mit dir selber beschäftigst, wenn du keine Kinder hast. So. Aber mit Kindern bist du einfach konfrontiert damit, dass du in den Spiegel schaust. Du kommst nicht drum herum. Und das ist das Geschenk eigentlich. Und die Kinder und dann auch der Wut zu folgen, so der Weg und die Abkürzung in die eigene Heilung rein. Und das ist ein Riesengeschenk, was wir da bekommen, weil wir hinschauen dürfen. Genau. Voll. Es war mir nur wichtig, dass ich das reingebe.
Ja. Ja, sie sind unsere Lehrmeister. Voll.
Ja. Und ich kann das einfach auch wegschieben, aber das wird dann trägt zu massiven weiteren Verletzungen zu mir selber und bei meinen Kindern bei. Und spätestens, wenn meine Kinder in die Pubertät kommen und erwachsen werden und ich dann sehe, wie meine Kinder wieder die gleichen Muster wiederholen. Ich meine, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Hölle auf Erden, glaube ich. Wenn du dann in dem Alter kommst, wo du dann siehst, deine Kinder machen die gleichen Fehler wieder und du hast eigentlich gedacht, das ist abkackt, die haben das alles gar nicht so mitgekriegt und die sind jetzt eher aus dem Gröbsten raus und jetzt alle haben überlebt und führen ihr Leben und haben ihren Job und haben Partner und siehst dann, wie diese ganzen Fassaden bröckeln anfangen, früher oder später, weil es einfach aufgelegt ist. Sie werden es wiederholen, sie werden deine Blueprints anwenden, auch wenn du wenn du 10 Daumen drückst, dass das nicht passiert, so, und dass das keiner gesehen hat und keiner mitbekommen hat. Und du bist dann irgendwie in Pension und schaust dann zu, wie deine Kinder das dann bei die Enkelkinder dann wiederholen und so. Und du musst da zuschauen, du kannst dann nichts mehr daran ändern, nichts mehr. Das ist so wirklich so ein bisschen so eine Hölle, so eine Vorhölle, in der du dich dann befindest. Ja, so, also so stelle ich mir dir, also ich glaube, es ist dann Himmel und Hölle, aber es gibt ja diese Bilder von Hölle, dass du dann einfach die Situationen, die ganz schlimm waren in deinem Leben oder die du verursacht hast, dann immer wieder erleben musst. Und das hast du eigentlich in diesem Leben schon, wenn du dann zuschaust, wenn du die Bewusstheit hast und die Reflexion und das dann siehst. Und das war bei mir ein riesengroßer Antrieb, wo ich sage, ich will das nicht sehen. So, ich will damit nicht konfrontiert werden irgendwann einmal. So, ja. Und wenn du nicht deine Traumata auf die Reihe kriegst, wenn du deine Geschichte nicht auf Reihe kriegst, deinen Rucksack nicht leerst und deinen Keller aufräumst, wird sich das eins zu eins auf deine Kinder übertragen. Und es wird dir die Aufgabe denen zufallen. Und du musst zuschauen dabei.
Ja. Möchtest du noch was über Mama Motions erzählen?
Ja. In Mama Motions... ein 3-Tages-Event im Dezember. Ich mache es zum ersten Mal in einem 3-Tages-Intervall, weil ich dieses Mal viel mehr Körperarbeit einbauen möchte. Ich werde praktisch über die Geschichte von Mama Motions was reden. Was hat zu dieser Überforderung geführt? Was sind so die... Ich bin ja sehr für Logik und bei mir geht's nicht um Schuld, nie um Schuld. Also ich biete wirklich Räume an, wo wir offen über diese ganzen Themen reden, was total notwendig ist. Also Schuld ist, wird hier wirklich draußen abgelagert. Es sind alles Muster, es sind alles Mechanismen, die laufen. Ich nehme auch so gerne dieses Bild von diesem Zahnradgetriebe. Wir sind alle in diesem riesen Zahnradgetriebe drinnen. Wir sind alles Rädchen und die werden gedreht. Und es ist total neutral zu sehen, dass wir gedreht werden. Keiner ist schuld, dass er gedreht wird. So, es ist einfach so, dass wir gedreht werden. Und natürlich, ich kann dieses Zahnrad rausnehmen, als wenn ich das Zahnrad bin, und denken, und dann kann ich mich ganz leicht in eine andere Richtung drehen. Aber wir sind halt soziale Wesen und früher oder später werde ich wieder in einem Zahnradgetriebe andocken und dann werde ich wieder gedreht werden. Ich habe nur die Möglichkeit, selber als Zahnrad so groß und stark zu werden, dass ich dagegen halten kann, dass ich schaffe, dass ich nicht weiter gedreht werde von den anderen Rädern. Und maybe werde ich irgendwann mal so groß, dass ich schaffe, die anderen auch ein bisschen in eine andere Richtung zu drehen. Und in Mama Motions geht es eben um diese Muster, um diese Mechanismen dahinter, mal dieses Bewusstmachen, was ist eigentlich mit mir los? Es hat nichts mit Schuld zu tun, ich muss mich nicht schlecht fühlen, sondern es ist alles logisch. Ich erzähle ganz viel über Gefühle, woher die herkommen, was ihre Funktion auch ist, weil wir brauchen alle Gefühle und das ist, ich arbeite ja nicht nur mit der Wut, ich arbeite auch mit der Trauer, ich arbeite mit Scham, ich arbeite mit Angst und es wird ganz viel auch über das Nervensystem gehen und über die Regulation und Ja, und ein bisschen Entwicklungstrauma, da schneide ich auch an. Also du gehst aus Mama Motions raus und hast eine Ahnung, warum bin ich so? Und es ist alles logisch und jetzt verstehe ich das alles. Und damit habe ich ein riesen Tool in der Hand, weil Verstehen ist und meine Muster zu erkennen, bin ich einen halben Weg schon gegangen. Dann geht's nur noch um die andere Hälfte des Weges, das dann umzusetzen. Ich habe so eine Pyramide und das sage ich immer, die unterste Stufe ist immer Wissen. So, ich brauche das Wissen, das ist die fetteste Stufe. Das ist unumgänglich, dass ich das Wissen habe. Aber dann geht es um die Reflexion und dann geht es ins Handeln rein. Und dann habe ich diese schöne Pyramide, die in eine Richtung zeigt.
Sensationell. Liebe Julia, hast du so eine Art Message? Gibt es etwas, was du noch da lassen möchtest? Was du allen Mamas mitgeben möchtest, die sich selber kennen in dieser extremen Impulsivität und Emotionalität, was möchtest du denen mit auf den Weg geben?
Es gibt Wege daraus. Wir versprechen uns jeden Tag, wir machen es morgen anders und dann fallen wir wieder in die gleichen Muster rein und dann irgendwann kommt diese Ohnmacht und dann denken wir, keiner kann mir helfen, ich bin so kaputt. Und uns scheint oft der einzige Weg ist, das einfach zu verstecken und da irgendwie rosa Glitzer drauf zu streuen und nach außen die perfekte Mama zu geben. Und das wird aber nicht funktionieren, erstens. Also die ganzen Gründe, die wir heute schon, über die wir heute schon geredet haben. Es gibt Wege daraus. Es gibt Menschen, die sehen dich, die können dir helfen. Und du bist nicht kaputt. Du hast nur Muster aufgegriffen. Du bist eben eins von diesen Zahnrädchen. Und es gibt genug Mittel und Wege, dieses Zahnrad zu stärken, wenn du aufhörst, wegzuschauen und dir den Anfang stehen zu stellen. Und ich weiß, es tut weh. Und in den Spiegel zu schauen, zu sagen, was ich alles mache und was ich bei meinen Kindern anrichte. Und ich sehe es ja auch an den Symptomen von meinen Kindern, dass irgendwas nicht gut läuft. Und es bringt nichts, die Kinder zur Ergotherapie zu schleppen und zur Logopädie zu schleppen und zu Therapeuten zu schicken, weil die Kinder immer nur ein Ausdruck sind von deinen Verletzungen. Und in die Heilung kommst nur du.
Dankeschön.
Gerne.
Danke, danke, danke schön, liebe Julia. Wenn du jetzt mehr über Julia wissen möchtest, mehr über Mama Motions wissen möchtest oder einfach ein bisschen Julia auf Instagram oder anderen Social Media Kanälen stalken möchtest, Julia hat auch einen YouTube-Kanal, dann schau doch mal hier unten drunter, da findest du alle relevanten Links und ich freue mich ganz sehr auf unser nächstes Mal bei Mädchen, Mutter, Matriarchin. Schön, dass du da bist.